liebe Geschwister, ich habe mich natürlich auch gefreut auf euch. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben mit Menschen, die eben davon berührt worden sind, von dem lebendigen Gott. Ich möchte aber auch erst nochmal danken für dieses wunderbare Lied. Das ist mit eines der Lieblingslieder von mir. Ich möchte beten. Ja, Jesus, vielen Dank, dass du diesen Weg gegangen bist für uns, du Lamm Gottes. Du hast die Versöhnung gebracht, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und dass wir uns heute hier versammeln können in deiner Gegenwart. Gelobt seist du, unser Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Ich bin vor einiger Zeit gebeten worden, da mal über einen Helden des Alten Testamentes zu predigen. Und mir ist der Jeremia da sehr wichtig geworden. Jeremia. Das ist also das Jahrhundert vor Christus. 620 ungefähr, da hat Gott gesprochen zu Jeremia. Und da steht immer so schön in der Bibel, das Wort Gottes geschah. Das ist also nicht, wir machen uns gute Gedanken und wir überlegen, was vielleicht besser sein könnte, sondern da ist von der anderen Welt, von der Herrlichkeit Gottes, etwas in diese Welt hineingegangen, ganz konkret, eben zu einem Menschen, zu Jeremia. Und da kriegt das Jeremia so richtig von Gott gesagt, ich habe dich schon, als du im Leib deiner Mutter warst, herausgerufen, dazu bestimmt, dass du mein Bote bist und meinem Volk und den Völkern der Welt die Wahrheit verkündigst. Und das ist Jeremia gar nicht recht. Er sagt, ich bin doch viel zu jung dazu. Ich will das gar nicht. Aber Gott bleibt dran und sagt, geh, wohin ich dich sende. Ihr Lieben, wir haben es mit Israel zu tun. Und ich denke, dass wir da nicht genug das nochmal betonen müssen. Mitten in den vielen Völkern ist Israel das auserwählte Volk Gottes. Er hat sich ihnen offenbart, Noah, Abraham, Isaak, Jakob und den Propheten. Er macht mit diesem Volk Geschichte. Und es ist ein merkwürdiges Volk. Ich habe als Kind das auch so gedacht, ich habe jeden Tag ein Kapitel gelesen der Bibel und als ich dann, ich muss mal einen Schluck Wasser noch nehmen. Das immer so gelesen habe, der eine König tat, was dem Herrn gefiel und es war schön, Segen, Reichtum. Und dann kam der nächste König, der tat, was dem Herrn nicht gefiel. Und es war wieder Krieg, Gericht. Ach, habe ich gedacht, was ist das für ein komisches Volk? Die müssen das doch irgendwann mal kapiert haben. Das ist so typisch Mensch. Mitten in dieser Welt Gott erleben und dann doch immer wieder abzudriften. Was ist denn das Problem gewesen? Gott hat sich ihnen offenbart, aber nicht in irgendeinem Bild oder so ein Mensch-Tier-Gestalt. Ich bin der, ich bin. Und ich bin der, ich sein werde. Und ihr sollt euch kein Bild machen. Das war eben ein Unterschied. Die anderen Völker, die hatten irgendwelche Dinge, die sie anbeten konnten, die sie sehen und angreifen konnten, aber Israel nicht. Und deshalb fallen sie immer wieder ab, weil sie was anderes suchen. Und da muss Gott immer wieder eingreifen. Und Jeremia ist so ein Gerichtsprophet, sehr, sehr deutlich. Und wir gehen in die Zeit, wo Nebukadnezar viele Länder in Beschlag nimmt und eben auch Israel bedrohen wird. Wir haben in der ganzen Geschichte Israels, ja, von David, Abiatar, der Priester und die ganzen Geschlechter. Und jetzt kommt Hilkia, das ist der Vater von Jeremia. Jeremia würde eigentlich auch Priester werden, aber er ist der Prophet. Und dann predigt er, tut Buße, kehrt um. Und dann sagt er, Worte von Gott. Gott sagt, ich wollte, dass ihr zu mir Vater sagt. Ihr seid doch meine Braut. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Und dann dieses wunderbare Wort. Ich habe dich je und je geliebt. Dieser Gott liebt sein Volk, was so komisch ist. Und ich habe euch zu mir gezogen aus lauter Güte. Also wenn ich euch irgendwie gerüttelt und geschüttelt habe, also auch Gerichtszeiten, dann war es meine Liebe, euch wieder zur Besinnung zu bringen, aus lauter Güte. Aber sie verstehen es eben nicht, gerade in der Zeit Jeremia. Erst ist der Jehoiakim, der König, der kriegt von Jeremia über den Baruch, der alles aufschreibt, eine Schriftrolle. Er reißt auseinander, wirft es ins Feuer. Und der nächste König, der Zedekia, der ist etwas liberaler. Er lässt den Jeremia kommen und Jeremia sagt ihm das alles. Und Zedekia weicht dann doch wieder ab. Er lässt es zu, dass der Jeremia gefangen genommen wird. Jeremia hat es ganz schwer. Er wird in den Brunnen geworfen, also in so eine Zisterne, wo unten Schlamm ist. Er soll verhungern. Und da ist so ein Angestellter am Königshof, der das mitbekommt und dann den Zedekia bittet, dass er ihn rausholen kann. Jeremia hat es manchmal so satt, der Gerichtsprophet zu sein, dass er den Tag verflucht, als er geboren wurde. Aber dann kommt auch wieder, Gott, du bist mein Heil und mein Fels und du bist meine Speise. Aber es ist ein Ringen in ihm. Und dann kommt es eben auch, der Hanania, ein Prophet, der sich hinstellt und sagt, das ist überhaupt nicht wahr, was du sagst. Wir sind das Volk Gottes und wir haben den Tempel und der Nebukadnezar, der wird das nicht schaffen. Und Jeremia sagt, du hast Unrecht und du wirst gar nicht mehr lange leben. Hanania stirbt dann auch und dann kommt Nebukadnezar. Und dann sagt Jeremia nochmal zum König, geht raus zu dem Israel, zu den Babyloniern und ergebt euch. Nein, sie kämpfen und dann wird Jerusalem eben ganz und gar vernichtet und der Tempel zerstört. Die heiligen Geräte werden mitgenommen. Zedekia muss erleben, dass drei seiner Söhne vor seinen Augen getötet werden. Er wird geblendet und er muss mit den anderen nach Babylon ziehen, ins Exil. Jeremia muss nicht mit. Die hatten das erfahren, dass Jeremia gewarnt hat. Deshalb kann er in Jerusalem bleiben mit den anderen wenigen. Aber es ist alles sehr merkwürdig. Die ziehen dann nachher nochmal nach Ägypten, weil sie denken, sie müssen sich dort irgendwie Hilfe versuchen. Möglicherweise stirbt Jeremia in Ägypten. Ihr Lieben, wir haben aber von diesem Jeremia eine ganz wunderbare Botschaft. Es ist erstaunlich, dass der Jeremia, der so viel Gericht predigen muss, aber eben dann auch diese Botschaft sagt, siehe, Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Liebe Geschwister, wir müssen heute mal das ganz klar unterscheiden. Israel lebt in dem alten Bund. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das sind die Gebote. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie tief gläubig da schon manche waren. Ach, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Gott, du bist mein Preis, du bist meine Hilfe. Der David sagt, dass ich möge bleiben im Hause des Herrn, immer da. Warum? Weil sie spüren, Gott ist ihr Halt und ihre Zuversicht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ihr Lieben, das sind alles wunderbare, tiefe, gläubige Erfahrungen. Mitten im alten Bund. Aber der alte Bund ist eben, haltet mein Wort und dann werdet ihr auch gesegnet werden. Es ist aber von Gott etwas anderes noch im Plan. Und dieser neue Bund, das ist, ich denke, noch nicht immer ausreichend in unseren christlichen Kreisen klar. Das ist eben nicht christliche Erziehung, nicht irgendwelche Rituale, sondern Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Aus dem israelitischen Kult mit Opfer der Tiere, stellvertretend das Blut vergossen für die Sünden der Israeliten, wird der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Ein für alle Mal. Und damit erfüllt er das Gesetz. Und nun ist eben Gnade. Deshalb sagt der Johannes im Kapitel 1, ne, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und deshalb ist eben diese Gnade Gottes, die er durch Jesus gestiftet hat, das, was hier der Jeremia sagt, da will Gott was ins Herz hineingeben. Der Hesekiel sagt das auch nochmal so ganz schön, ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die nach meinen Vorstellungen leben. Wisst ihr, das ist das, was eben einen Unterschied darstellt. Mensch, kapiert doch endlich, das müsst ihr tun und das müsst ihr tun. Und jetzt der neue Bund, ich will was mit euch machen. Ich will euch befähigen. Johannes sagt auch wieder im ersten Kapitel, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Fähigkeit. Leute, das ist wie Vergleich, wenn wir jetzt von der Pipeline, ne? Putin, Hahn dreht zu, da kommt das Gas, was so wichtig ist für das Leben, für die Maschinen, für die ganze Wirtschaft. Wir haben die Pipeline Gottes. Das ist sein Heiliger Geist. Das ist das, was vom Vater kommt. Was ist das? Das ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist eben hineingestellt in diese Welt. Und wir dürfen diese Botschaft hören. Nun ist Jesus nicht mehr da. Er hat sich verabschiedet und ist in die Herrlichkeit Gottes zurückgegangen. Aber er sagt, ich bin bei euch und ich gebe meinen Geist euch. Dass also eine andere Qualität, die von Gott ausgeht, in uns zum Wirken kommt. Ihr Lieben, wir können das mal so sagen, wir müssen uns nicht anstrengen, sondern Gott will es in uns bewirken. Und unser Part ist es, dass wir das zulassen. Aber es ist natürlich wichtig, dass es verkündigt wird. Und das ist schon manchmal schwierig, wenn nicht genug von Jesus geredet wird, von dem neuen Bund, sondern wenn sehr viel von, gebt euch Mühe, seid vernünftig, Ökologie ist wichtig, Weltfrieden, macht dies und jenes. Das ist alles nicht verkehrt. Aber die Grundlage dazu, dass wir fähig sind, anders zu leben, das ist eben diese Pipeline Gottes, der Heilige Geist, den er in uns geben will. Und dann ist es so schön, wenn wir sagen, ja, Herr, ich will das zulassen. Und dann ist es eben nicht, dass wir irgendwann mal eine Bekehrung erleben und uns taufen lassen oder die Taufe rückwirkend annehmen. Und dann gehören wir zur Gemeinde Gottes. Da gehen wir in die Stunde und in die Versammlung, Gottesdienst. Wir gehören irgendwie dazu. Das ist nicht schlecht. Diese Christianisierung, die eben auch die Germanen erlebt haben. Aber ihr Lieben, das, was da unser Gott will, das ist, dass wir bleiben in ihm und dass wir dranhängen an diesem Kraftstrom Gottes. Und deshalb ist es eben unser Part, dass wir im Gebet immer wieder ihn suchen. Naht euch zu mir, so nahe ich mich zu euch. Und dann sagt Jesus dieses Wort, was wir ihm auch ganz wirklich nehmen können. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist doch die Realität. Das sind Krankheiten, das sind Verlusterscheinungen. Da wird uns was weggenommen, da kommt irgendwas anderes Schwieriges. Wir wissen nicht, was noch sein wird nach diesem ganzen Anfangs nur in der Ukraine, ob sich das noch verlagert. Ängste sind da. Mühselig und beladen und dann gibt es Probleme in der Partnerschaft, in der Familie, wo man sich nicht versteht. Leute, das sind wir. Wir leben in keiner heilen Welt, auch wenn wir uns die wünschen. Wir leben in der verlorenen Welt, in der Schieflage-Welt. Und dann kommt aber eben dieser Satz noch dazu von Jesus. Und der heißt nicht, ich hab's euch doch schon so oft gesagt, gebt euch doch ein bisschen mehr Mühe, reißt euch zusammen. Nein, das sagt er, ich will euch erquicken. Er will was machen und wir dürfen zu ihm kommen. Und deshalb ist es eben nicht, ach, vor vielen Jahren habe ich mal die Bekehrung erlebt, sondern heute und morgen und übermorgen, bis wir bei ihm sind, dürfen wir an dieser Pipeline Gottes angedockt sein, um gestärkt zu werden, um fähig gemacht zu werden. Das ist der neue Bund. Und dann kann sich keiner hinstellen, ich bin eben so fromm, ich habe mich eben so anerzogen, dass mir eben das alles gut. Dann kann ich nur sagen, ich bin ein armes Würstchen, ein von Gott geliebtes und deshalb dürfen wir ihm auch appetitlich sein, weil Gottes Liebe in uns ist. Liebe Geschwister, wenn wir die Gebote mal so betrachten, da steht nicht am Anfang, für den anderen da zu sein, ordentlich zu leben und nicht was Böses zu machen und so weiter. Da steht am Anfang, Gott über alles zu lieben. Und das geschieht nicht durch christliche Erziehung. Sondern das geschieht dadurch, dass Gott hineinkommt in uns und dass er uns berührt und dass er uns das ganz bewusst macht. Du bist mein Eigentum. Dann können wir auch diese Worte von Jeremia sagen: Du hast mich je und je geliebt, Gott. Danke. Du hast Jesus für mich geschickt. Jesus, du bist für mich gekommen und hast alles erlitten. Und ich darf jetzt eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Und ich darf jetzt schon in einer Geborgenheit sein, die eben nicht von dieser Welt kommt und nicht aus mir. Ich finde das komisch, wenn Leute sagen: Ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich muss erst mal ein bisschen zu mir kommen. Was ist denn meins? Zerrissenheit, in uns wohnt nicht viel Gutes. Wir dürfen zu ihm kommen. Und deshalb ist es eine Riesengnade, ihr lieben Geschwister, dass viele von euch schon als Kind diese gute Botschaft gehört haben und viele von euch Erfahrung gemacht haben mit diesem Gott, so wie wir es auch gesungen haben. Wunder über Wunder hat er getan. Und dass wir heute hier sind, das ist seine Gnade. Ich möchte mal noch von Jeremia noch einen Sprung machen. Der hat danach einen Brief geschickt nach Babylon, zu denen, die da also im Exil leben, in einer heidnischen Welt. Und dann haben sie keinen Tempel mehr und sie sind ganz durcheinander. Da schreibt er: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Denn wenn es der wohl geht, geht es euch auch wohl. Und heiratet und baut Häuser und zeugt Kinder. Sagt ja zu dieser Welt, in der ihr jetzt seid. Das ist stark. Das haben die damals vom Jeremia gesagt bekommen. Sie sollen also nicht so ein Durcheinander sein: Ach, ist alles so schlimm. Ach, dieses Gejammer und Geklage, was manchmal auch in unserem Umfeld ist. Das ist genau das Gleiche, dass unser Gott sagt: Ich bin da, mitten in dieser Schwierigkeit, in der ihr steht. Und dann dürfen wir es bewusst gestalten, auch unser tägliches Leben, und können dann sagen: Danke, Herr. Danke, was du alles schenkst. Danke, dass wir in der Partnerschaft leben können. Oder wenn wir alleine sind, dann bist du aber mir ganz nah. Und wir dürfen uns an Kindern, an Enkelkindern oder an Freunden freuen, an dieser Natur. Und wir dürfen sagen: Danke, lieber Vater, dass du unser Land so gesegnet hast nach dem Zusammenbruch der Hitlerzeit. Hast wieder schöne neue Städte und Einheit geschenkt. Danke. Deshalb ist es so wichtig, dass Christen eben wirklich von innen her positiv denken und positiv auch unser Land zu sehen. Ihr Lieben, wir haben eine Verantwortung von Gott. Wir sollen Zeugnis geben von der Realität des existenten Gottes, der gesagt hat: Ich bin da. Und wenn wir in Situationen kommen, wo es uns reicht, ja, so wie der Jeremia, ich hätte eigentlich gar nicht geboren werden wollen, wo jemand sagt: Ich will nicht mehr. So, genau so, dass wir dann auferbaut werden durch ihn. Dass wir befähigt werden, Dinge zu tun, denken, reden und handeln, was von Gott geführt wird. Und das ist und bleibt die Liebe Gottes. Ihr Lieben, wenn jemand unter euch heute hier sitzt und er hat Frust in seinem Herzen über jemanden, der ihm ganz sehr wehgetan hat, mal so ganz kurzzeitig, ganz her oder lange, das darf nicht bleiben, das muss nicht bleiben. Warum? Weil die Liebe Gottes Vergebung ist, Versöhnung. Das hat er durch Jesus gebracht. Und wenn dieser Gottesgeist in uns Raum hat, dann dürfen wir Versöhnende sein und Versöhnende werden untereinander. Das ist gewaltig. Und wenn jemand sagt: Das ist mir nicht möglich, ich bin so verletzt worden, also das kann ich nicht vergeben. Ja, das kann ich nicht. aber Gott kann es. Und deshalb dürfen wir sagen, ja Herr, ich danke dir, dass du mir hilfst. Das ist das ganze Geheimnis des christlichen Glaubens. Ich danke dir, Gott, dass du mich lieb hast, dass du mir vergibst und dass du in mir wohnst. Und wisst ihr, dann kommt einfach von innen heraus auch diese ganze Liebe zu Gott, dass wir ihn über alles lieben. Aber wir werden denn als keine komischen Heiligen. Ja, dann dürfen wir auch auf den Fußballplatz gehen oder in die Arena nach Leipzig oder nach München. Oder wir dürfen Sport treiben, wir dürfen uns an der Musik und an der Kunst erfreuen. Aber darüber steht immer wieder, aber Herr, du bist unser Gott und du hast es geschaffen. Und du schenkst uns das, dass wir uns daran erfreuen können, auch an Essen und Trinken, aber eben auch in der Partnerschaft. Über allem aber steht unser Gott. Wisst ihr, das ist das, was Gott will. Steht doch bei Mose schon am Anfang nicht Mann und Frau, sondern zu seinem Bilde hat er uns geschaffen, zum Gegenüber, dass wir ihn über alles lieben und achten und ehren und danken für die Welt, die er uns gegeben hat. Und dann ist es in dieser Welt natürlich auch Liebe in der Partnerschaft und alles, was dazugehört. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das hat Gott gewollt. Er hat es angefangen im alten Bund, aber das war noch nicht ausreichend. Und deshalb kommt der neue Bund und das ist durch Jesus geworden. Und deshalb dürfen wir uns dann darauf freuen, auf den Tag, wenn das Volk Israel ihren Jeschua erleben wird. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Meine Frau und ich, wir waren so kurz nach der Wende, war das herrlich, durften wir nach Israel fliegen. Das erste Mal fliegen und das erste Mal in Israel sein. Wir hatten ja so viele Geschichten schon gehört. Und dann durften wir richtig dort laufen, wo Jesus war. Und wir hatten einen ganz tiefgläubigen Jude, keinen messianischen Juden. Der kam früh in den Bus, schlug die Bibel auf und betete irgendeinen Psalm und lobte Gott. Ach, es war wohl der Wund. Meine Gisel hat dann auch gesagt, Simra, sag mal, was hältst denn du von Jesus? Der hatte uns an die Stellen geführt, nie ein Wort der Kritik. Ja, hier war das, vielleicht etwas weiter links, weiter rechts, 200 Meter, aber so müssen wir uns das vorstellen. Und aber jetzt, was hältst du denn wirklich von Jesus? Und dann sagt er so ganz einfach, es war ein Prophet. Einer, der von Gott gesegnet war. Wir warten noch auf den Messias. Und dann sagt er so einen schönen Nachsatz, es könnte Jesus sein. Ja, es wird Jesus sein. Er hat es ja gesagt, dass er wiederkommt. Und wenn Israel, sein geliebtes Volk, Jesus als den Yeshua, als den Messias erkennt, dann wird ein Riesensegen für diese Welt sein. Und dann werden sie nach Jerusalem gehen und sagen, sagt uns mal, wie ist denn das mit Gott? Weil viele das überhaupt noch nicht gehört haben und verstanden haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gotteskinder, die den Geist Gottes haben, gegen die Juden sein können? Das geht nicht. Wer gegen die Juden ist, ist einer, der verblendet ist vom Teufel. Weil der Teufel gegen Gott ist. Und er ist automatisch auch gegen Israel und gegen die Christen natürlich. Aber dass Christen gegen die Juden sind, das ist eine Verblendung. Gott sei Dank, dass da vieles sich verändert hat in der christlichen Welt. Und wir Israel lieb haben dürfen, als sein Volk, als sein geliebtes Volk und für Israel beten dürfen. Und dann warten sie. Jetzt 50% der Israeliten sind Atheisten, glauben an nichts. Das war schrecklich. Als wir dann mit 50 jungen Leuten auch nach Israel fahren durften, anderthalb Jahre später, als sie fliegen durften, haben kam ein Reiseleiter, ein junger Mann, stellt sich hin und sagt, also ich bin Jude, aber ich glaube nicht an Gott. Ach Leute, das war schlimm für unsere Jugendlichen. Ah, wir fahren nach Israel, Bethlehem und so weiter. Und dann stellt sich einer hin und sagt, ich bin Jude, aber ich glaube nicht an Gott. Das ist die Realität. Die Hälfte der Juden sind jetzt Atheisten. Und dann gibt es 15%, die richtig orthodox sind. Und die sagen, diese Regierung, die wir haben, die akzeptieren wir überhaupt nicht. Wir warten auf den Messias. Die haben Erwartungen, dass der Messias kommt. Und dann gibt es so 3% ungefähr. Das sind die, die Jesus schon erfahren haben. Die messianischen Juden. Die müssen manchmal auch erleiden, dass sie eben abgelehnt werden, missionieren aber auch. So ist Israel im Moment. Ein merkwürdiges Volk. Und es geht hin und her und sie müssen sich bewaffnen und sie müssen sich stark machen und schützen vor denen, die sie umbringen wollen und vernichten wollen. Gott aber hält seine Hand darüber, auch wenn viel Gericht über sie gekommen ist. Sein Volk bleibt bestehen, bis Jesus kommt. Und wir dürfen aber schon von dem neuen Bund leben, ihr Lieben. Und da ist es manchmal richtig möglich, dass wir uns darüber freuen und dass wir jauchzen und jubeln, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir müssen nicht Angst haben, wenn der Heilige Geist in uns ist, dass wir komische Heilige werden. Wir dürfen solche Leute sein, wie es der Jeremia sagt. Sucht der Stadt Bestes, jetzt, was jetzt notwendig ist. Überlegt, was gemacht werden muss und betet für sie. Und seid mitten in dieser Welt Kinder Gottes. Ihr Lieben, das brauchen wir immer wieder, dass wir diese Zuspruchgeschichte hören. Weil wir so viel Negatives um euch haben, das wird uns immer wieder so runterziehen. Und deshalb brauchen wir die Ermutigung. Und deshalb ist es so gut, dass es Gottesdienste gibt. Aber Leute, unsere stille Zeit, das hat einen Riesenwert. Und dass wir aber dann als Geschwister zusammenkommen und miteinander Gott loben und preisen und beten, das ist was ganz Gutes. Und dass uns die Corona das eine Weile verboten hat oder nicht möglich gemacht hat, es war nicht schön. Und deshalb ist es schön, dass wir heute wieder zusammen sein konnten. So, nun habt ihr alles gehört. Amen. Punkt.